Begeisterte immer wieder ein kleines Wort durch die Zeitungen und Nachrichten und Gespräche. Es ist nur ein kleines Wort mit drei Buchstaben und dennoch verbreitet dieses kleine Wort riesengroße Angst. GAU, größtes anzunehmendes Unglück, der schlimmste denkbare Unfall. Was wird aus Japan, fragen wir natürlich sofort. Kommt die Kernschmelze? Was ist eigentlich schon passiert? Wie viel todbringende Strahlung wurde in den letzten Tagen bereits freigesetzt? Wie weit reicht die gefährliche Wirkung? War das schon der GAU? Steht er kurz bevor? Kann er noch vermieden werden? Für Japan können wir vor allem beten und spenden, wie wir gesehen haben, um die Menschen dort zu unterstützen. Auch die Bibel berichtet von einem GAU. Und wenn man die Langzeitwirkung betrachtet, wird das wohl für immer der größte GAU in der Menschheitsgeschichte bleiben. Das ist der GAU mit den nachhaltigsten Folgen. Nicht nur für ein Volk, sondern für die ganze Menschheit. Am Anfang waren eigentlich nur zwei Menschen betroffen. Das Ereignis liegt in ferner Vergangenheit, wenn Sie so wollen, im Morgengrauen der Historie. Das Ergebnis bekommen wir bis heute zu spüren. Jeder von uns am eigenen Leibe. Was damals in das Menschenherz gepflanzt wurde, wuchert bis heute weiter. Und deshalb, als Paulus das Verhältnis von Mann und Frau zueinander beschreibt, in unserer Predigtreihe, in jenem Abschnitt, den wir studiert haben zusammen am Sonntag vor den Bibeltagen, als Paulus dort auch auf die Situation von Mann und Frau in der Gemeinde eingeht, da kommt er ja wie zwangsläufig auch auf diesen GAU zu sprechen. Ich erinnere nochmal dran, 1. Timotheus 2 in den Versen 12 bis 14 sagt Paulus, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still, also still im Hinblick auf die Lehre. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Das ist die Situation. Also, Paulus begründet die Leitungsverantwortung, die die Männer in der Gemeinde haben, unter anderem damit, dass er aufzeigt, das hat einmal mit der Schöpfungsordnung zu tun. Adam wurde als Erster gemacht, danach Eva. Und das hat zweitens mit dem GAU zu tun, der danach passierte. Vers 13 und Vers 14 aus unserem letzten Predigtext. Und wer das nochmal in Ruhe nachhören will, die Begründung, wie Paulus sie entfaltet, der kann das über unsere Homepage tun, beg-hannover.de. Und wir haben gesehen, wenn wir das Zusammenleben von Männern und Frauen heute verstehen wollen, müssen wir uns noch einmal mit dem GAU von damals befassen. 1. Mose 3 sollte eigentlich Pflichtlektüre für jeden Eheberater sein. Es lohnt sich also, dass auch wir uns heute Zeit für diesen Exkurs nehmen und in jene Anfangszeit eintauchen, die auf den ersten Seiten der Bibel so nüchtern und knapp beschrieben wird. Ja? Es war dem Teufel gelungen, das erste Menschenpaar wegzureißen von Gott. Er hat sie herausgerissen aus der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Und genauso wie Jesus und Paulus geht auch das Alte Testament ganz selbstverständlich von der Existenz des Teufels aus, von der personalen Existenz des Satans. Ganz selbstverständlich. Die Taktik, mit der Satan hier bei Adam und Eva vorging, kann man in den ersten 6 Versen von 1. Mose 3 genauer studieren. Da haben wir heute nicht die Zeit dazu. Aber wir wissen, er bedient sich eines Geschöpfes, er benutzt diese Schlange als Werkzeug und als Sprachrohr und damit führt er einen Doppelschlag. Er beginnt mit der versteckten Frage, sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich Gott gesagt haben, dass ihr von dieser einen Frucht, von diesem einen Baum nicht essen sollt? Und er endet mit einem offenen Angriff. Gott hat gelogen und Gott hat einen Grund dazu, euch anzulügen. Er will euch klein halten, weil er um seinen eigenen Machterhalt fürchtet. Und wie wir wissen, ist schon das erste Menschenpaar auf dieses Täuschungsmanöver der Schlange übel hereingefallen. Die Folgen, die wir bis heute spüren, lassen nicht lange auf sich warten. Sicher haben die beiden die Konsequenzen erstmal gar nicht so übersehen, die das im großen Rahmen hatte. Konnten sie auch nicht. Aber wir wissen im Rückblick, es war der GAU für die Menschheit. Und nicht zuletzt auch für das Zusammenleben von Männern und Frauen. Was ist da passiert? Lesen wir 1. Mose 3, die Verse 7 bis 24. Sie haben das auf Ihrem Zettel vor sich. Da, also nach diesem Sündenfall, nach diesem Ungehorsam, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Herr, nun bitten wir dich, dass du dieses Wort uns aufschließt, dass wir erkennen, was es für uns bedeutet. Amen. Die erste dunkle Wolke, die sofort da ist, ist ein tiefes Misstrauen. Das ist also die erste Folge nach dem GAU, wenn Sie so wollen. Erstens, wenn Sie mitschreiben, das Misstrauen. Man könnte das ganze Thema nennen Leben im Notstandsgebiet. Leben im Notstandsgebiet. Was kennzeichnet, was begleitet das Leben im Notstandsgebiet? Und das Erste ist diese dunkle Wolke des Misstrauens. Erstens also das Misstrauen. Darauf hatte es die Schlange abgesehen, Misstrauen zu säen. Und Adam und Eva hatten das bereitwillig geerntet, dieses Misstrauen. Die zwei eben noch in völliger Harmonie miteinander. Sie spüren plötzlich eine Zerrissenheit, die das absolute Vertrauen zerstört hat. Das Vertrauen zueinander, aber auch das Vertrauen zu Gott. Zerrissen werden Mensch und Mensch. Die versprochene Erleuchtung reißt die beiden auseinander. Sehen Sie Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und versuchten das dann irgendwie kümmerlich zu kaschieren mit den Feigenblättern. Das ist erbärmlich, wenn man sich das vorstellt. Die hatten sich vorher auch unbekleidet gesehen. Aber jetzt empfinden sie ihre Nacktheit als Blöße. Das ist der Unterschied. Das Misstrauen beginnt seine zersetzende Wirkung. Die schutzlose Offenheit geht kaputt. Und in die vertraute Einheit bricht jetzt Scham ein. Und nach diesem Bruch ist der Scham ein Schutzmechanismus. Und wer die Scham zerstört, zerstört auch die Identität und Intimität des Menschen. Aber das wird erst jetzt nötig. Auseinandergerissen werden Mensch und Mensch. Aber auseinandergerissen werden auch Mensch und Gott, und zwar nicht abstrakt, philosophisch, sondern spontan und greifbar, richtig greifbar in diesen Versen. Wir können richtig zusehen, wie das vom Teufel injizierte Misstrauen die Menschen vor sich hertreibt und von Gott wegtreibt. Sehen Sie, Vers 8, Adam flieht vor Gott, Flucht statt Vertrauen. Adam versteckte sich mit seinem Weibe und Adam fürchtet sich, Angst statt Geborgenheit. Vers 10, und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Adam versteckt sich hinter Halbwahrheiten, Lüge statt Offenheit. Er versteckt sich ja nicht, weil er nackt ist, sondern weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und Gott stellt ihn sofort und sagt, woher weißt du das überhaupt? Warum ist dir das plötzlich ein Problem, dass du nackt bist? War ja vorher auch so. Ist ja vorher auch nicht deswegen weggelaufen. Und Adam verschiebt die Schuld auf Eva und damit letztlich auf Gott. Ne? Das Weib, aber nicht nur das Weib, sondern, also Weib ist hier ganz wertneutral. Die Frau, das ist in dieser Übersetzung keine negative Kennzeichnung. Die Frau, die du mir gegeben hast. Eigentlich bist du selber schuld. Und Eva verschiebt die Schuld wieder auf die Schlange. Und das ist unsere neue Identität. Flucht, Angst, Lüge, Anklage, Ausreden. So geht es hier von Anfang an los. Plötzlich ist alles da, was uns bis heute kaputt macht. Der Teufel braucht keine Evolution der Zerstörung. Er kann alles zerschlagen in einem Augenblick. Und was wir hier beschrieben haben, das ist ja nur die Außenseite des Ganzen. Das Ganze hat ja auch noch eine Innenseite. Der Mensch weiß jetzt um den Konflikt zwischen Gut und Böse. Verstehen Sie, das ist die neue Identität. Er hatte ja gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, hatte Gott gesagt, dann gibt es diesen Bruch. Dann gibt es diesen Bruch. Und man muss sagen, in dieser Hinsicht hatte der Teufel nicht gelogen. Das wird in Vers 22 nochmal von Gott bestätigt, wo Gott sagt, siehe, der Mensch ist wie unser einer geworden, und zwar in der Hinsicht, dass er weiß, was gut und böse ist. Er ist jetzt drin in diesem Konflikt zwischen Gut und Böse. Er ist in der Hinsicht wie unser einer geworden, dass er weiß, was gut und böse ist. Und auf den ersten Blick fragen wir, kann das denn schlecht sein, wenn der Mensch um gut und böse weiß? Und Immanuel Kant, der Aufklärungsphilosoph, hat dieses Kapitel sogar als die Sternstunde der Menschheit bezeichnet. Weil der Mensch nun endlich aus seiner Unwissenheit herauskommt und weiß um gut und böse. Aber was weiß der Mensch damit wirklich? Dieses Wissen, wissen Sie, dieses Wissen um Gut und Böse, das ist für uns so selbstverständlich und so selbstverständlich positiv, weil wir nach diesem Bruch leben. Weil wir die Situation von davor nicht kennen. Darum. Weil wir gar nicht anders können, als um Gut und Böse zu wissen. Weil wir den Zustand vorher, vor dem Sündenfall, gar nicht als eigene Erfahrung mehr kennen, mehr einordnen können. Das wissen wir nur durch Gottes Offenbarung, wie es vorher war. Wir haben keinerlei Erfahrung damit. Wie sah der Zustand vorher denn aus? Der Mensch lebte in totaler, ungebrochener Einheit mit Gott. Das war die Situation. Er lebte in totaler, ungebrochener Einheit mit Gott. Und das Gegenteil zu dieser geraubten, an sich gerissenen Erkenntnis um Gut und Böse war nicht Naivität, war nicht Selbstbetrug, sondern war Einheit mit Gott und seinem Willen. Das war die Alternative. Einheit mit Gott und seinem Willen. Statt drin sein in dem Konflikt um Gut und Böse. Das war des Menschen Identität. Er wusste nicht um die Möglichkeit des Bösen. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen. In dieser ungetrübten Gemeinschaft gab es nicht Böse. Da gab es keinen Platz für Misstrauen. Da gab es keinen Platz für Zweifel. Da gab es keinen Platz für Hader. Was für eine Situation, paradiesisch. Natürlich, der Konflikt als solcher zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen Tod und Leben, der bestand schon vor dem Sündenfall. Aber Gott wollte uns Menschen da raushalten. Das war eine Sache zwischen Gott und Satan. Uns wollte er da heraushalten. Und Gott wollte, dass wir verschont sind von diesem Konflikt, dass er uns nicht kaputt macht. Und darum dieses Essverbot, diese Grenze, an der Adam und Eva ihren Gehorsam bewähren sollen. Also Gott wollte den Menschen raushalten aus dem Konflikt und er wollte uns zugleich die Möglichkeit geben, verantwortlich zu handeln und echte Verantwortung zu übernehmen, echten Gehorsam zu praktizieren. Und das heißt, wir wären mündig gewesen, auch ohne um Gut und Böse zu wissen. Das ist interessant. Wir wären sehr, sehr mündig gewesen, im freien Gehorsam zu Gott, ohne um Gut und Böse zu wissen. Mündigkeit in der Bibel bedeutet freiwilliger Gehorsam. Und Mündigkeit seit dem Sündenfall wird definiert als Freiheit zum Ungehorsam. Das ist der Unterschied. Freiheit zum Ungehorsam, so definieren wir Mündigkeit. Bedenken Sie, vor dem Sündenfall war Adam nicht unmündiger, sondern mündiger, weil er eins war mit dem Willen Gottes. Er war mündiger. Und vor dem Sündenfall war Adam nicht dümmer, sondern klüger. Sein IQ war sicherlich besser als danach, weil er ein vollkommenes Geschöpf aus der Hand Gottes war. Also das hat ihn weder mündiger noch klüger gemacht. Wir müssen endlich mal weg von dieser teuflischen Lüge, dass jede Erkenntnis, und sei sie eine richtige Erkenntnis, uns automatisch mündiger und klüger macht. Wir müssen weg davon. Das ist ein teuflischer Aberglaube, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen hier, es gibt Erkenntnis, es gibt richtige Erkenntnis und dieser Konflikt war ja da zwischen Gut und Böse. Das hat sich der Teufel ja nicht ausgedacht. Das war ja da, dieser Konflikt. Das war ja eine richtige Erkenntnis. Natürlich. Aber es gibt Erkenntnis, die macht uns ärmer. Die macht uns unglücklicher. Die macht uns nicht freier, sondern die macht uns zu Knechten. Das können wir hier sehr deutlich sehen. Ich muss denken an einen genialen Augenarzt, der immer die herrlichsten, großartigsten Operationen bewältigte und dann fragt ihn mal jemand, Mensch, was da alles passieren kann bei Ihren Operationen. Das kann schiefgehen, dort kann ein Fehler unterlaufen und plötzlich durchzuckt es ihn. Und er merkte, was alles kaputt gehen kann und wie viele Fehler er machen könnte und seit dem Augenblick konnte er nicht mehr in dieser Weise operieren. Er hatte mehr erkannt, mehr verstanden, aber es hat ihn nicht reicher gemacht und nicht fähiger gemacht und nicht klüger gemacht. Oder denken wir an die Erkenntnisse der fortgeschrittenen Biotechnologie. Ist das möglicherweise auch eine Erkenntnis, die uns ärmer macht, weil wir hier in ein Geheimnis eindringen, dem wir nicht gewachsen sind? Macht uns die Biotechnologie wirklich in ihren Zuspitzungen, bei allem Guten, was daraus auch herauskommen mag, macht sie uns mündiger? Macht sie uns freier? Macht sie uns wirklich klüger? Bringt sie uns voran? Wirkung von Erkenntnis ist doch immer abhängig von der Quelle der Erkenntnis. Denken wir nur an die okkulte Hellseherei, Wahrsagerei. Das ist ja auch teilweise richtige Erkenntnis, die da Menschen aus finsteren Quellen gewinnen. Vieles, was aus echter Wahrsagerei und Hellseherei kommt, ist ja zutreffend. Ist ja nicht erfunden. Aber es kommt aus einer finsteren Quelle und es ist deshalb zerstörerisch. Ich denke an den Soldaten, der in einer Kompanie im Krieg die Gabe der Hellseherei hatte und immer wusste, wer als nächster fallen würde von seinen Kameraden. Der hat es nicht ausgehalten. Der hat sich schließlich selbst getötet, weil er es einfach nicht mehr ertragen hat. Dietrich Bonhoeffer hat vom Schutz der Verborgenheit gesprochen. Nicht jede Erkenntnis ist zu jeder Zeit weiterführend, bereichernd. Nicht jede Erkenntnis macht uns mündiger oder gar klüger. Manche Erkenntnis schadet schon dadurch, dass sie einfach zu früh kommt. Wenn wir daran denken, was angerichtet werden kann, wenn schon im zarten Grundschulalter eine entsprechende Sexualaufklärung betrieben wird, von denen, die damit ideologische Konsequenzen verfolgen und versuchen, die Sexualität herauszuholen aus dem Schutzraum der Familie, auch aus dem Schutzraum der Erziehung in der Familie. Das kann da auch durch, ich sage mal, in biologischer Hinsicht richtige Erkenntnis kaputt gemacht werden, wenn sie zur falschen Zeit kommt. Der Schöpfer wusste am besten, welche Erkenntnis dem Menschen nützt und welche ihm schadet. Und so sollte das Wissen um Gut und Böse Adam und Eva erspart bleiben. Genauso wie uns der hellseherische Blick in die Zukunft erspart bleiben soll. Damit wir davor geschützt sind. Das war Gottes Wille. Und Gott wollte Adam und Eva damit nicht klein halten, sondern er wollte sie vor diesem Absturz bewahren. Das war Gottes Ziel, was er damit verfolgt hat. Und sie vertrauen der Schlange und seitdem verdunkelt Misstrauen ihr Herz. Weil sie der Schlange vertraut haben, verdunkelt jetzt Misstrauen ihr Herz. Das ist die Situation. Und die Zerrissenheit ist unser aller Schicksal. Und das ist unsere Lage, wo Adam und Eva sich wiederfinden nach diesem Drama. Da finden wir uns immer schon vor in dieser Situation. Wir können gar nicht mehr anders. Wir können nicht mehr wählen. Wir werden geboren mit dieser schrecklichen Hypothek. In der Zerrissenheit. Und der Dichter Hans Magnus Enzensberger hat das vor vielen Jahren bei der Verleihung des Büchnerpreises gesagt. Er hat gesagt, das Einzige, was wir miteinander teilen, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Die Zerrissenheit ist das, was uns als Menschen ausmacht. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Er hätte auch sagen können, das Misstrauen hat alles kaputt gemacht. Das Ereignis liegt lange zurück. Das Ergebnis hält uns alle bis heute gefangen. Das ist die Situation, das ist die Not. Und nun sehen wir, wie Gott reagiert. Und schauen Sie, Gott reagiert schnell. Gott reagiert ganz schnell. Das erste Wort nach dem Vertrauensbruch lautet nicht, ihr seid verdammt. Das erste Wort nach dem Vertrauensbruch lautet nicht, schert euch davon. Das erste Wort nach dem Vertrauensbruch lautet nicht, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ihr seid eine einzige große Enttäuschung. Sondern das erste Wort nach dem Vertrauensbruch lautet, Adam, wo bist du? Überlegen Sie mal, das ist das erste Wort, das Gott sagt. Gott redet mit uns Menschen. Natürlich, Gott lässt uns unsere Ausreden nicht durchgehen. Vers 11, ne? Gott stellt uns, da sagt er, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Und der erste Ansprechpartner für Gott ist definitiv Adam und nicht Eva. Das ist ganz wichtig. Adam und nicht Eva, weil er die Hauptverantwortung trägt. Dabei bleibt Gott, darauf behaftet ihn Gott. Gott wendet sich stellvertretend für beide an Adam zunächst. Er behaftet ihn auf seine Führungsverantwortung und Gott nennt die Schuld beim Namen. Sehen Sie mal Vers 11b, da sagt Gott, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Und Vers 13, da sprach Gott zum Weibe, jetzt spricht er sie auch an, warum hast du das getan? Und seit jenem schwarzen Tag hat Gott nicht aufgehört, in unsere zerrissene Welt hineinzureden, hat Gott nicht aufgehört, in unsere zerrissene Welt hineinzurufen. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Was habt ihr getan? Hört auf mich doch. Und wissen Sie, das ist das Gute. Gott hat diese Welt nicht ihrer Eigendynamik überlassen. Und Gott hat die Menschen nicht ihrem Misstrauen überlassen. Das Böse soll sich nicht tarnen können. Und darum hat Gott klare Konsequenzen gezogen. Das Gift, das nun da ist, soll nicht unerkannt unter der Oberfläche weiter schwelen und weiter fressen. Und der Widerspruch, der diese Welt von jetzt an bestimmt, der lässt uns nicht mehr los. Und er soll für alle spürbar werden. Der soll für alle spürbar werden, damit alle kapieren, was los ist. Und so antwortet Gott jetzt auf das Misstrauen mit einer Mühsal, die unser ganzes Leben umklammert. Und das ist das Zweite, was den Menschen im Notstandsgebiet von nun an begleitet. Nicht nur erstens das Misstrauen, sondern zweitens die Mühsal. Und das Wort, das steckt im Ende von Vers 17 drin, wo Gott sagt, mit Mühsal sollst du dich nähren dein Leben lang. Das ist das Zweite, die Mühsal. Nach dem Misstrauen, die Mühsal. Und die trifft nicht nur die Menschen, sondern die überschattet auch die Tierwelt. Die erste Strafe ereilt wen? Jene unsägliche Schlange, die mit hineingerissen wird in das ganze Geschehen. Ein schönes und kluges Tier, aber von Satan missbraucht. Und sehen Sie hin, was Gott zu der Schlange sagt. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Etwas Unheimliches hat die Schlange seitdem. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Vorher war die Schlange möglicherweise aufrecht gegangen. Es gibt einige Hinweise in ihrem Skelett, dass manche Biologen vermuten lässt, dass sie möglicherweise mal eine aufrechtere Haltung gehabt haben könnte. Das ist nicht mit Sicherheit erwiesen, aber es ist ein interessanter Gedanke. Jedenfalls muss sie sich jetzt am Boden kriechend ernähren. Die Formulierung hier bedeutet nicht unbedingt, dass die Erde jetzt ihr Hauptnahrungsmittel wird, aber dass sie sich am Boden kriechend, Erde schluckend ernähren müssen wird. Das ist ein Zeichen ihrer Demütigung. Und natürlich, der Schlangenfluch trifft den, der hinter der Schlange steht. Trifft den Satan selbst. Auch dessen macht es brüchig. Auch der wird sich beugen müssen. Und dann kommt der Mensch dran. Und was bedeutet das für die Frau? Und jetzt kommt Gottes Ankündigung für das, was mit der Frau geschieht. Zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen. Hier haben Sie wieder dieses Wort Mühsal. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Eine eigentümliche Formulierung. Die Schwangerschaft wird jetzt mühevoll, die Geburt wird schwer. Und schauen Sie, selbst das neue Leben steht im Zeichen des Schmerzes. Das ist doch eigentümlich. Ich habe mir mal darüber nachgedacht, warum Schwangerschaft mit so viel Mühe und Schmerzen verbunden ist. Familie Otto kann das gerade aus jüngster Erfahrung wieder bestätigen. Ein Biologe hat dazu Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, aus dem Fluchwort geht hervor, dass Schwangerschaft und Geburt ursprünglich etwas ausschließlich Schönes sein sollten. Das ist ja die Anwendung dessen, was hier steht. Das geht ja erst jetzt los mit den Schmerzen und mit der Schwierigkeit und auch dem Quälenden bei der Geburt. Jetzt dagegen, schreibt er weiter, wird die Freude am neuen Leben getrübt, ja sogar mit Todesgefahr für Mutter und Kind überschattet. Es bereitet dem Anatomen keine Mühe, die Geburtsschmerzen und diese Gefahren physiologisch bzw. anatomisch zu erklären. Sie resultieren zum Beispiel aus der Enge des Geburtskanals. Und unser Text hebt nun gerade hervor, dass die Schmerzen des Gebärens keine Naturnotwendigkeit waren. Gott hätte das auch anders konstruieren können. Und ein Biologe hat dazu mal geschrieben, der Knochenring des Beckens sei ein Konstruktionsfehler. So erklärt es die Evolutionsbiologie. Wir wissen aus diesem Text, dass es kein Konstruktionsfehler war, dass es kein Bestandteil der ursprünglichen Schöpfung war, dass Geburt mit Schmerz verbunden ist. Und mit Gefahr. Und mit Mühsal. Sondern das ist eine Folge des Sündenfalls, kein Konstruktionsfehler, sondern eine Folgewirkung des Gaus. Also, Geburt wird schwer und belastend. Und dann wird natürlich auch das zwischengeschlechtliche Verhältnis belastet. Auch das sagt Gott hier zu der Frau. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Das hebräische Wort Schuk, was hier steht, das meint nicht unbedingt das sexuelle Verlangen. Also, als ob das die Strafe für die Frau wäre, dass sie das sexuelle Verlangen nach dem Mann hätte. Das ist ja umgekehrt genauso. Sondern der Wunsch, den Mann zu beherrschen, das meint es eigentlich. Das meint es, wenn man das richtig wörtlich und im Zusammenhang der Wörter versteht. Der Wunsch, das Verlangen, den Mann zu beherrschen, das ist der Fluch der Frau. Und das beginnt hier unmittelbar in dieser Situation. Überlegen Sie mal, das heißt, was die Frau in ihrer Auflehnung wollte, nämlich den Mann nach ihren Vorstellungen zu leiten und zu gängeln, die Führungsrolle zu übernehmen, was die Frau in ihrer Auflehnung wollte, das ist nun ihr Fluch. Das ist nun ihr sündiges Verlangen an vielen Stellen, den Mann beherrschen zu wollen. Und man könnte sagen, die aggressive Emanzipation erweist sich im Licht von 1. Mose 3 als ein Fluch. Als ein Fluch. Das ist die Folge des Gaus. Schon hier gerät die Schöpfungsordnung aus den Fugen. Paulus hatte gesagt, Adam wurde als erstes geschaffen. Er hat die Führungsfunktion. Und schon am Anfang hat Gott in 1. Mose 2, Vers 18 gesagt, dass die Frau als Gehilfin für den Mann geschaffen wurde. Als Unterstützung, die ihm den Rücken stärken soll. Die ihm helfen soll, seine Führungsverantwortung wahrzunehmen. Und so entfaltet das Paulus ja dann auch im Epheserbrief Kapitel 5. Das Miteinander und Zueinander von Mann und Frau in liebevoller Führungsverantwortung und freiwilliger Unterordnung. So ist es von Anfang an gedacht. Und so ist es schon in dieser Stunde des Graus zerstört. Und Gott behaftet den Menschen darauf und er legt das gewissermaßen als Fluch auf die Frau, dass sie nicht mehr wegkommt von diesem Verlangen, den Mann letztlich beherrschen und unterjochen zu wollen. Eva bricht aus ihrer Schöpfungsbestimmung. Und seitdem, wissen Sie, seitdem gibt es immer wieder neue Varianten, mit denen die Menschen versuchen, Gottes Schöpfungsordnung auszuhebeln, Gottes Schöpfungsordnung umzudrehen. Wir haben neulich vom Gender Mainstreaming gehört, wo man dieses klare Gegenüber von Mann und Frau in ihrer Polarität kaputt machen will, die Grundstruktur der Schöpfung zerstören will. Immer wieder wird versucht, Gottes Schöpfungsordnung auszuhebeln. Oder wenn Sie an die Versuche denken, die Homosexualität als eine ganz normale, gottgewollte Schöpfungsvariante auszugeben, obwohl Gott gesagt hat, dass praktizierte Homosexualität Sünde sei. Es gibt andere Sünden auch, aber das ist auch eine Sünde in Gottes Augen. Und man versucht, das auszuhebeln. Und sogar der Tatort-Krimi heute Abend, habe ich gelesen, steht im Dienste des Kampfes gegen die Schöpfungsordnung. Der spielt ausgerechnet noch in Hannover und im Niedersachsenstadion teilweise. Da geht es um einen homosexuellen Fußballer, der sich outet und dessen Freund ermordet worden ist. Aber der Mord wird quasi so nebenbei gelöst, schreiben die Kritiker. Eigentlich geht es vor allem um diesen homosexuellen Fußballer. Und die These, es gäbe viel mehr homosexuelle Fußballer, als allgemein angenommen wird. Und interessant ist, dass derjenige, der die Anregung zu diesem Tatort gegeben hat und der das maßgeblich dann angestoßen hat, kein geringerer ist als der DFB-Präsident Theo Zwanziger. Und er hat das zusammen mit der Schauspielerin Maria Furtwängler, die Kommissarin spielt, gewissermaßen auf den Weg gebracht. Der Versuch, nun endlich auch das Thema Homosexualität im Rahmen des Leistungsfußballs, wo das bislang noch keine Rolle spielen sollte, nach vorn zu bringen und als ganz normal darzustellen. Das wird versucht heute Abend. Vielleicht haben Sie ja eine Möglichkeit, einen kritischen Leser- oder Zuguckerbrief zu schreiben. Sie müssen sich den Film ja trotzdem nicht unbedingt ansehen. Jedenfalls hat es alles seinen Anfang hier. Und es folgt eine unendliche Mühsal, die unser ganzes Leben durchsäuert und durchsetzt, die sich auswirkt auf die Tierwelt, die das Leben der Frau nachhaltig beeinträchtigt, die ihre ganze Geborgenheit in der Unterordnung und Zuordnung zu dem Mann ihr fragwürdig macht. Eine unendliche Mühsal. Und dem Mann gegenüber spricht Gott es aus. Mit Mühsal sollst du dich nähren dein Leben lang. Sehen Sie mal, wie das hier in Vers 17 beschrieben wird. Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes, also weil du deiner Führungsverantwortung nicht gerecht geworden bist. Und weil du gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Also sein Leben wird von Mühsal bestimmt werden. Diese beschwerliche Arbeit gegen den Widerstand des Ackers, Dornen und Disteln soll er dir tragen, Vers 18, sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Widerstand, Ärger, Mühe, wie mühselig. Und interessant ist noch, dass der ganze Lebensraum des Menschen hineingerissen wird in diese Fluchexistenz. Jenseits von Eden, das gilt für die gesamte Schöpfung. Und wir haben ja am letzten Wochenende gesehen, was Joel schreibt über die ächzende, stöhnende, leidende Kreatur. Und wir haben uns erinnert an das, was Paulus sagt in Römer 8, Vers 19. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Dass es sich endlich ändert. Die Schöpfung leidet mit unter dem Klammergriff und den Folgewirkungen des Sündenfalls. Und die Zerstörung unseres ganzen Lebensraumes, der Ökologie, ist doch kein Zufall. Und das ist auch nicht einfach nur der Profitgier umweltmordender Wirtschaftsbosse geschuldet, sondern es hat eine viel tiefere Ursache. Es beginnt hier. Es beginnt hier bei diesem GAU. Es beginnt mit dem Ereignis von 1. Mose 3. Und seitdem sind wir wie Don Quixote, der mit bloßen Händen gegen die Windmühlenflügel der Entropie kämpft. Und immer den Widerstand und immer die Mühsal. Und es ändert sich menschlich gesprochen nichts. Martin Luther hat Naturwissenschaftlern einmal einen sehr guten Rat gegeben. Er hat gesagt, ihr werdet dann die besten Philosophen und die besten Naturforscher sein, wenn ihr vom Apostel Paulus lernt, die Kreatur als eine harrende, seufzende, in Wehen liegende zu betrachten. Das heißt, als eine, die das, was ist, verabscheut und nach dem sich sehnt, was zukünftig ist. Die Kreatur, sie leidet, sie ächzt, sie kracht in ihren Angeln und sie wird hineingerissen, der Lebensraum des Mannes wird hineingerissen in die Folgen dieses Falles. Tja, und dann mühselige Arbeit, der Lebensraum und schließlich der Tod. Schauen Sie, wie schnörkellos das hier steht am Ende in Vers 19. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. So hat es Gott angekündigt, ihr werdet des Todes sterben. Und der Teufel hat gesagt, ist nicht, ist nur eine leere Drohung. Nein, es ist so, Erde zu Erde. Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Paulus wird später schreiben, der Tod ist der Lohn der Sünde. Das ist genau hier dieser Vers, Vers 19. Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und die Vorschatten des Todes, die spiegeln sich in der Mühsal des Lebens. Die Mühsal des Lebens ist ein Widerschein gewissermaßen der Macht und Durchsetzungsstärke des Todes. Und dann über diesen beiden Menschen noch die drohende Gewissheit, dass der Feind, der sie in diese Lage hineingerissen hat, dass der sie nicht in Ruhe lassen wird. Groß Macht und viel List sein grausamen Rüstung ist. Und dann, dennoch, schauen Sie in den Vers 20, ein Hoffnungssignal. Was sagt Adam? Adam nannte sein Weib Eva. Begründung, denn sie wurde die Mutter aller, die da Leben spendet. Und das ist in der Tat die Bedeutung des Namens Eva, die Lebensspendende. Warum sagt er das? Warum nennt er seine Frau nicht die Verführerische? Oder warum nennt er sie nicht die Aufrührerin? Oder die Rebellen? Er nennt sie auch übrigens nicht die Zicke, sondern er nennt sie die Lebensspendende. Entschuldigung. Warum? Lohnt sich dieses Leben überhaupt noch? Gibt es überhaupt eine Hoffnung nach dem Gau? Das ist doch die Frage, die über diesem ganzen Kapitel liegt. Und die Antwort lautet ja. Denn trotz aller Mühsal und trotz allen Misstrauens gibt es zum Schluss noch ein drittes, was Gott dem Menschen mitgibt und was ihn von nun an im Notstandsgebiet begleitet. Und das dritte, was Gott mitgibt, das ist die Mitgift. Nach dem Misstrauen und der Mühsal nun drittens und letztens die Mitgift. Was gibt Gott denn mit? Schauen Sie her, neue Kleider, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Neue Kleider als Mitgift für die Lebensbedingungen im Notstandsgebiet. Das klingt uns fast zu menschlich, dass Gott da kommt und ihnen diese Kleider umbindet. Und doch steht es hier und es hat sich demnach so zugetragen. Derselbe Gott, der den Menschen ruft und der den Menschen straft und der die Folgen seines Ungehorsams deutlich macht, damit das klar wird, was hier passiert ist und damit der Mensch sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen muss. Derselbe Gott, der den Menschen ruft, ist sich nicht zu schade, ihn mit dieser Notgarderobe zu versorgen. Als wollte eben sagen, auch jetzt ziehe ich die Hand noch nicht von dir ab. Sehen Sie, das war schon bei Kain so. Noch dem Brudermörder wird das Kainsmal geschenkt als Schutz gegenüber der Willkür menschlicher Rache. Noch dem Brudermörder wird das Kainsmal geschenkt. Das Kainsmal war ein Schutzzeichen. Neue Kleider. Und dann, was Gott noch bekräftigt, ist die alte Ordnung. Gott stabilisiert die Schöpfungsordnung der Ehe. Wenn er nämlich im letzten Absatz von Vers 16 sagt über den Mann, er soll dein Herr sein. Das hat man oft missverstanden, so in dem Sinne, ja, du wirst dich auflehnen, aber er wird dir einen auf den Kopf geben. Er wird dich schon in Schranken halten. Ja, er wird dich ordentlich unterdrücken. Das ist deine Strafe. Das steht da aber nicht, sondern er soll dein Herr sein. Da steht ein ganz positives Wort. Da steht nicht ein Wort, das einen despotischen Missbrauch von Unterdrückung beschreibt, sondern er soll dein Herr sein, heißt einfach, er soll dich führen. Er soll gewissermaßen seine Aufgabe wahrnehmen, trotz deiner Auflehnung. Er soll seine liebevolle Führungsverantwortung wahrnehmen. Das ist hier gemeint. Du wirst dich auflehnen. Aber er soll dein Herr sein. Er soll festhalten an der Schöpfungsordnung. Und das ist das Großartige, dass wir hier sehen, diese Zuordnung, dass der Mann die Führungsaufgabe hat und die Schutzverantwortung. Das ist nicht nur eine Notverordnung nach dem Sündenfall, sondern das gibt es von Anfang an in der Schöpfung. Das gehört zur Originalschöpfungsordnung dazu. Gott gibt dem Mann die Frau als Hilfe. Er schafft sie aus seiner Rippe. Er gibt sie ihm zum Schützen und um ihr Geborgenheit zu geben. Und er gibt die Frau dem Manne, damit sie ihn stütze. Das ist die Aufgabe und das bekräftigt Gott. Schauen Sie, Gott bekräftigt hier mitten im Bruch, mitten im Notstand seine ursprüngliche Schöpfungsordnung. Auch nach dem Sündenfall bleibt diese Zuordnung erhalten, wenn sie natürlich auch gefährdet ist. Gefährdet durch die Rücksichtslosigkeit der Männer, gefährdet durch die Tendenz zu herrschsüchtiger Auflehnung auf Seiten der Frauen und der Reaktion der Männer darauf, die sich dann still zurückziehen und sagen, dann soll sie doch machen. Wie viele Männer haben auch hier versagt, haben darin versagt, den Frauen die nötige Festigkeit, aber auch Geborgenheit und Fürsorge und Beständigkeit und Stärkung zu geben. Und doch Gott hat uns diese Ordnung hinübergerettet aus dem Paradies in unsere gefallene Welt. Und er will uns helfen, in dieser Ordnung zu leben. Daran erinnert uns Paulus, wenn er sagt, Leute, lasst euch das nicht kaputt machen. Wenn er es in 1. Timotheus 2 sagt, genauso wie der Teufel die Ordnung beim ersten Mal angegriffen hat, greift er sie bis heute immer wieder an. Lasst euch die Schöpfungsordnung nicht kaputt machen in euren christlichen Familien, in euren Gemeinden. Gott hat uns nicht laufen lassen, sondern er hat uns diese wertvolle Notordnung und sogar Schöpfungsordnung, was die Ehe angeht, als Mitgift geschenkt für dieses Leben im Notstandsgebiet. Seine bleibende Fürsorge, die Notgarderobe als Zeichen, eine stabile, eindeutige Schöpfungsordnung für Mann und Frau. Ja, und selbst die Vertreibung aus dem Paradies dient noch zu unserem Schutz. Das sind die letzten Verse hier. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, und zwar in der Hinsicht, dass er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch noch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden und blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Gott nimmt den Menschen gewissermaßen in Schutzhaft. Adam und Eva sollen davor bewahrt werden, so wie sie sind, vom Baum des Lebens zu essen. Verstehen Sie? Das ist ein Schutz. Das ist nicht einfach nur Strafe. Würden sie jetzt essen, dann wären sie in ihrem sündigen Zustand unsterblich. Und genau das will Gott verhindern. Das darf nicht geschehen. Der Rückweg soll offen bleiben. Und so ist auch die Vertreibung aus dem Paradies letztlich ein Gnadenakt Gottes. Letztlich eine Mitgift. Ein Zeichen seiner Liebe und Fürsorge, weil sie den Menschen davor schützt, seine Zerrissenheit und Auflehnung gegen Gott endgültig zu machen. Und weil sie die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies in uns wach hält. Das ist auch etwas Eigenartiges. Wenn Sie so die Zeugnisse der Kulturgeschichte studieren, dann sehen Sie, dass Jenseits von Eden fast überall vorkommt als Thema. Jenseits von Eden. Dieses Wissen darum, wir leben jenseits von Eden. Diese Ahnung, es gibt da ein Zuhause, ein verlorenes Zuhause. Und wie kommen wir dahin? Diese Sehnsucht, dass man weiß, es ist etwas nicht in Ordnung. Und wir wollen eigentlich wieder heim. Wir sind noch nicht verlassen. Denn Gott schenkt uns eine reiche, reiche Mitgift. Das dürfen wir in aller Mühsal, die unser Leben, auch als Christen, manchmal noch zumindest begleitet, dürfen wir das wissen. Und zu dieser reichen Mitgift gehört als Größtes, und das will ich am Schluss noch sagen, diese machtvolle Kampfansage an die Schlange. Ich denke, diesen Vers kennen wir alle besonders gut, wo Gott sagt in Vers 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen der Schlange und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, Einzahl, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die alte Kirche hat in diesem Vers schon das erste Mal das Evangelium erkannt. Und deswegen hat sie diesen Vers das Protevangelium genannt, griechisch zum ersten Mal das Evangelium hier in diesem Vers. Und das ist dann so in die Weihnachtslieder eingegangen, als erste Äußerung über Jesus. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, tritt den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenpfort. Das, der Höllenreich, das ist dieser Vers. Ein Nachkomme der Frau Einzahl wird der Schlange den Kopf zerschmettern, wie es da wörtlich steht. Er wird der Schlange den Kopf zerschmettern. Und das heißt, die Macht des Teufels wird beendet werden. Und der das tun wird, der wird ein Mensch sein. Und er wird sich durchsetzen. Ein Mensch von einer Frau geboren. Und er wird diesen Sieg gegen den Bösen nicht im Vorbeigehen erringen, sondern er wird ihn teuer bezahlen. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Du wirst ihn verletzen können. Du wirst ihn sogar töten können, wie wir wissen. Aber er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn in die Ferse stechen, du Teufel. Aber er wird dir den Kopf zertreten. Er wird den Sieg davontragen. Das steht ein für allemal fest. Und das kann nur der eine, von dem hier gesprochen wird. Das können weder die alten Adams noch die neuen Evas selber richten, sondern das kann nur der eine. Und darum, so mutig das Buch von Eva Herrmann über das Eva-Prinzip ist, so treffend ihre Kritik am Feminismus und auch an den zerstörerischen Folgen des Feminismus für die Familien und für die Ehen, so kurzschlüssig ist ihr Schlusswort. Und da schreibt sie, so wie Eva auf die Schlange, ich sage das jetzt sinngemäß, so wie Eva auf die Schlange hereingefallen ist, so ist es Evas Aufgabe, auch die Schlange wieder zu vertreiben und die Folgen der Schlange zu beseitigen. Die neuen Evas müssen es also richten nach diesem Prinzip. Das heißt, sie müssen wieder nach der göttlichen Ordnung leben und dann werden sie die Schlange vertreiben können. Das ist gut gemeint, aber es ist naiv. Denn was da kaputt gegangen ist, das kann keine Eva wieder zurechtbringen. Das kann nur der eine, der mächtig genug ist, den Kopf des Widersachers zu zertreten. Und der hat es längst getan. Im Licht dieser Verheißung, dass er es getan hat, gewinnt dann auch zum Schluss Vers 21 nochmal eine ganz neue Bedeutung. Schauen Sie noch einmal hin, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Diese Felle, die Gott den Gestrauchelten umlegt. Was für eine Mitgift. Woher hatte Gott die Felle genommen? Woher hatte er sie genommen? Es mussten Tiere sterben für Adam und Eva. Ein Leben für ein Leben. Und das wird deutlich an diesen Fellen, die Gott ihnen umlegt. Verstehen Sie, hier ist es noch ein Tierleben. Es ist die Vorschattung schon der Opfer im Alten Testament, dass Gott sagt, ich gebe ein Leben für dich, um dich zu schützen, um die Blöße zu bedecken, um die Folgen deiner Sünde zu bewältigen. Ich gebe ein Leben für dich. Und diese Opfer, die dann im Alten Testament kommen, die werden wiederum die Vorschattung des einen großen Opfers, das der Sohn Gottes im Neuen Testament bringt. Und während Gott hier am Anfang sagt zu Adam und Eva, ich gebe ein Leben für dich, sagt er dann Jahrtausende später am Kreuz, ich gebe mein Leben für dich. Und das klingt hier in diesen Versen zum ersten Mal auf. Ich gebe mein Leben für dich. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Was für eine Mitgift. Wir werden neu eingekleidet. Und in dieser neuen Einkleidung können wir das Leben im Notstandsgebiet bewältigen, weil Gott uns schützt, weil er uns vergibt, weil er alles für uns gibt. Und so deutlich Gott die Schuld aufdeckt, so klar er den Fluch ausspricht, so umfassend diese Mühsal ist, die das Leben noch ganz schön bedrängen und einengen mag, so gewiss ist auch die Mitgift Gottes. Und das ist die Botschaft des Abendmahls, das wir jetzt miteinander feiern wollen. Das Abendmahl hat seine Wurzeln hier, in diesen ersten Stunden, nachdem das größte anzunehmende Unglück geschehen ist. In diesen ersten Stunden schon macht Gott deutlich, und es wird einer kommen. Und er wird die Schlange besiegen. Und es wird einer kommen, der sein Leben gibt und der alles neu macht. Das Unglück können wir nicht mehr rückgängig machen. Alle müssen mit diesen Folgen leben, die wir beschrieben haben. Und trotzdem hat der heilige Gott uns nicht ohne Hoffnung gelassen. Er hat uns diese neuen Kleider gegeben. Er hat uns diese alte Ordnung der Schöpfung hinübergerettet in unsere Zeit. Er hat uns diese ewige Verheißung gegeben. Und deshalb, ihr Lieben, leben wir nicht nur jenseits von Eden, sondern wir als Christen, wir leben auch diesseits von Golgatha. Wir leben nicht nur im Schatten des Sündenfalls, sondern wir leben im Licht des Kreuzes Jesu Christi und seiner Auferstehung. Und darum gehen wir fröhlich zum Abendmahl. Und darum dürfen wir bei allem nüchternen Blick auf die Mühsal und die Not, die eingebrochen ist seit dem Gau, zuversichtlich nach vorn gehen. Wir leben im Notstandsgebiet, ja, das ist wahr. Und wir merken das tagtäglich an den verschiedensten Indizien, die das Notstandsgebiet als Notstandsgebiet erkennbar machen. Und doch leben wir diesseits von Golgatha, leben wir im Licht des Kreuzes und leben wir Tag für Tag in der Gemeinschaft unseres Herrn, der uns trägt und der uns sicher nach Hause bringen wird. Amen.